Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder zuhören. Manchmal funkt auch uns die Weltlage dazwischen, denn die Militärschläge zwischen Israel und Iran haben auch einen Einfluss auf eine große Feier des iranischen Kinos. Denn derzeit der berühmteste Regisseur der Zeit des Landes, Jafar Panahi, der vor wenigen Wochen ja die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat, wollte gerade sein Werk beim Filmfestival von Sydney vorstellen, doch seit gestern ist das nicht mehr möglich. Es war eine kleine Sensation. Nach 15 Jahren der Abwesenheit konnte der iranische Regisseur Jafar Panahi wieder einen Film auf dem Festival von Cannes persönlich zeigen. Und dafür hat er dann gleich auch die Goldene Palme von Cannes gewonnen. It Was Just an Accident heißt der Film, in dem es um Folter in iranischen Gefängnissen geht. Gedreht hat Panahi diesen Film heimlich, obwohl er nach seinem letzten Gefängnisaufenthalt wieder offiziell arbeiten darf. Wie das Regime in Teheran auf diesen internationalen Erfolg reagiert, das war ungewiss. Derzeit hält sich Jafar Panahi noch in Australien auf. Dort läuft gerade eine große Retrospektive seines Werks unter dem Titel Cinema in Rebellion auf dem Internationalen Filmfestival von Sydney. Mitkuratiert wurde diese Reihe von meiner Kollegin, der Filmkritikerin Anke Lewicke. Doch auch diese Retro steht jetzt unter dem Eindruck der andauernden Militärschläge zwischen Israel und Iran. Über all das konnte ich mit Anke vor der Sendung sprechen und habe sie dafür in Sydney erreicht. Hallo Anke.
Hallo Patrick, hallo nach Berlin.
Anke, du kennst ja Jafar Panahi schon lange aus deiner Zeit als Berlinale Delegierte für den Iran. Du warst deshalb auch oft in Teheran, hast dort Filme gesichtet, Regisseurinnen und Regisseure getroffen. Wie war damals dein erster Kontakt zu ihm?
Ja, das war 2010. Damals wurde Jafar Panahi gerade für 20 Jahre Berufsverbot verurteilt. Und er und seine Frau Tari Sahidi sind immer sehr herzliche Gastgeber. Also während das internationale Filmfestival in Teheran stattfindet, haben sie immer alle ausländischen Gäste eingeladen. Und ich war eben auch ein paar Mal in ihrer schönen Wohnung im Norden der Stadt. Und man kennt diese Wohnung ja auch aus Jafar Panahis Film This is not a Film von 2011. Das ist ja der erste Film von 5, die er unter Berufsverbot gedreht hat. Und ich bin tatsächlich, da taucht ja auch dieser riesengroße Waran auf, das Haustier der Familie namens Iggy. Und dem bin ich auch begegnet. Und ich konnte jetzt fragen, wie es Iggy geht. Iggy ist mittlerweile 20 Jahre alt und wohlauf und wartet darauf, dass Jafar Panahi und seine Frau wieder zurückkommen.
Ja, genau, denn die beiden sind gerade nicht zu Hause. Sie sind in Sydney. Wie würdest du denn die Stimmung der ersten Tage da auf dem Festival beschreiben? War da auch eine Erleichterung vielleicht spürbar, dass Panahi trotz seines kritischen Films und so einer großen Öffentlichkeit mit der Goldenen Palme von Cannes auch ganz in Ruhe einreisen durfte?
Ja, das war eine total große Anspannung und das war auch eine Frage, die Jafar Panahi in den ersten Tagen immer wieder gestellt bekommen hat. Und es ist wohl so, dass sie einen erstmal ruhig durch die Passkontrolle im Flughafen in Teheran lassen. Aber so kurz vor Schluss kann es eben immer noch passieren, wenn man in das Flugzeug einsteigen will, dass sie einen wieder rauswinken. Und deshalb gab es eine große Erleichterung, als das Selfie von Jafar Panahi und seiner Frau aus dem Flieger kam. Und ja gut, Jafar Panahi war in Cannes. Nach 15 Jahren konnte er das erste Mal wieder einen Film persönlich vorstellen. Aber Cannes, Patrick, das wissen wir, das ist ein Fachpublikum. Und hier ist natürlich einfach, ja, richtiges Publikum. Und deshalb fand er das auch total schön. Er hat sich gefreut über die Resonanz für seine frühen Filme, besonders wenn es um Fragen über diese Filme ging und nicht nur eben um Politik. Und gestern Abend war dann die Premiere seines neuen Films, der ja in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Und das ist ein ganz tolles Kino. 2500 Leute passen rein, mehrere Ränge. Jafar Panahi hatte sich total auf diese Vorführung gefreut, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse hat das Festival davon Abstand genommen, Jafar Panahi persönlich auf die Bühne zu bitten, den Film persönlich vorzustellen. Und tatsächlich sitzt Panahi seit Freitagmorgen auch ununterbrochen vor dem Handy und guckt, wie es seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen im Iran ergeht.
Du hattest trotzdem die Chance, mit ihm zu sprechen, auch zu erfahren, wie das überhaupt für ihn war, nach dieser Goldenen Palme zurückzureisen nach Hause. Wie hat das denn dir erzählt? Hat das Regime ihn unter Druck gesetzt? Gab es doch jetzt Konsequenzen?
Nein, es gab überhaupt keine Konsequenzen und bisher musste Jafar Panahi auch zu gar keinem Verhör. Im Vorfeld vor Cannes mussten seine Schauspieler und Schauspielerinnen zu Verhören. Er ist stets mitgegangen und hat draußen gewartet und dann war es Jafar Panahi auch sehr wichtig, dass sie alle zusammen nach Cannes ausgereist sind. Das war dann so eine Mini-Reisegruppe von 10 Leuten, weil eine einzelne Person nicht ausreisen zu lassen, ist dann doch leichter als so eine ganze Mini-Reisegruppe. Und natürlich weiß Jafar Panahi, dass er in Cannes beobachtet wurde und er überlegt immer sehr genau, was er sagt und was er nicht sagt.
In den Interviews in Cannes habe ich immer wieder gesagt, ich fliege zurück nach Teheran. Ich habe sogar das genaue Datum genannt. Das Regime verfolgt sehr genau, was Filmschaffende im Ausland sagen, um es dann gegen uns zu verwenden. Um zum Beispiel zu behaupten, wir würden nicht mehr in den Iran zurückkehren wollen. Deshalb haben mein Filmteam und ich vor dem Rückflug ein Gruppenfoto am Flughafen Nizza gemacht und es in den sozialen Netzwerken geteilt. In Teheran wurden wir dann am Flughafen empfangen, von Filmfans, aber auch von vielen anderen Menschen. Und es war ein sehr herzlicher Empfang.
Und ich wollte von Jafar Panahi dann wissen, wie diese Propaganda gegen Filmschaffende abläuft, wie man sich das konkret vorzustellen hat.
Das Regime, die Revolutionsgarde und die Geheimdienste arbeiten mit sogenannten Cyberarmeen. Diese Gruppen werden bezahlt, um gezielt Propaganda zu verbreiten. Sie versuchen, Filmschaffende wie mich zu diskreditieren, vor allem wenn wir ohne Genehmigung drehen und im Ausland Erfolg haben. Sie verbreiten Gerüchte, Lügen, Falschinformationen mit dem Ziel, die Öffentlichkeit gegen uns aufzubringen. Und wenn sie glauben, dass ihnen das gelungen ist, folgen die nächsten Schritte, Berufsverbote oder sogar Gefängnisstrafen.
Ja, Patrick, und um Jafar Panahi keine Schwierigkeiten zu bereiten, sieht das Festival jetzt auch erst einmal von öffentlichen Auftritten ab, weil Fotografien von der Premiere, die ihn zeigen könnten, eben gegen ihn ausgelegt werden. So in dem Sinne, unser Land wird attackiert und Jafar Panahi promotet seinen neuen Film, gibt Autogramme, sonnt sich im Scheinwerferlicht. Und auch weiß man nie, welche Fragen aufkommen nach den Filmvorführungen, ob es vielleicht auch Fangfragen sind. Man weiß nie, wer da auch alles noch im Publikum dabei sein könnte.
Wie würdest du das denn jetzt formulieren? Was bedeutet das jetzt alles für Jafar Panahis Zukunft? Wird er weiterarbeiten kommen? Will er doch wieder zurück in den Iran?
Ja, auf alle Fälle will er wieder zurück und er guckt auch die ganze Zeit, wie er das wieder schafft. Also natürlich ist der Rückflug gerade sehr, sehr schwierig, weil der Luftraum über Iran gesperrt ist und das Festival sucht nach Möglichkeiten, aber für Jafar Panahi, und das hat er auch hier immer wieder in Sydney gesagt, dass er sich nur vorstellen kann, im Iran seine Filme zu drehen. Dort findet er seine Geschichten, dort ist er zu Hause, dort ist er verankert und er liebt eben seine Heimat, die Kultur und die Menschen dort.
Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist zurück auf der filmischen Weltbühne. Wie lange noch und was für Probleme auf ihn warten, darüber sprach ich mit Anke Lewicke, die Stimmen und Stimmungen hatte aus Sydney. Danke dir.
Tschüss.
Passend zum aktuell warmen Wetterumschwung geht's jetzt bei uns raus aufs Land in einen sehr heißen, flirrenden Brandenburger Sommer, denn der gibt uns den Rhythmus vor für den Spielfilm Zikaden, den mittlerweile dritten Kinofilm der Regisseurin Ina Weiße. Im Mittelpunkt stehen da zwei Frauen aus unterschiedlichen Welten. Da haben wir Anja, eine alleinerziehende Mutter vom Dorf, und Isabel, eine Berliner Maklerin, die ihren pflegebedürftigen Vater versorgen muss.
Mein Vater wiegt ungefähr 80 Kilo. Könnten Sie ihn denn transferieren?
Ja, natürlich. Wenn er macht mit, dann kein Problem.
Okay.
Das kann
er. Das ist in Ordnung, ne?
Ja.
Ja. Und haben Sie denn Erfahrung mit Schlaganfall schon?
Ja, habe ich mit meiner Oma, mit meiner Mama. Ich war schon ein paar Mal in Deutschland, habe ich gearbeitet. Die Leute hatten auch Schlaganfall.
Nina Hoss und Saskia Rosendahl spielen diese beiden Frauen, die sich hier begegnen. Sie suchen nach Halt, nach Nähe, vielleicht auch nach Verständnis, trotz aller gesellschaftlichen Unterschiede. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseurin Ina Weiße über Zikaden sprechen und sie konnte mir auch erklären, wie der Film überhaupt entstanden ist, nämlich anders als normale Filmprojekte erst einmal aus Fragmenten und losen Ideen.
Ja, also es begann aus Fragmenten und aus dem Interesse an bestimmten Figuren. Und es war zuerst das Kind da, das ich eine Zeit lang mit der Kamera begleitet habe. Sie war damals, als ich sie kennenlernte, 2 Jahre alt, um sie auch an die Kamera zu gewöhnen. Und dann kam Judith Kaufmann dazu, die tolle Kamerafrau, dann Saskia Rosendahl und Nina Hoss, mit der ich auch unbedingt zusammenarbeiten wollte. Und es war die Suche nach einer offeneren und nach einer freieren Arbeitsweise. Ich hatte einzelne Szenen geschrieben und die haben wir dann auch gedreht. Und danach habe ich das ganze Buch geschrieben. Und man muss dazu sagen, das Tolle war für mich, dass ich auch, also alle drauf eingelassen haben, dass ich so auch, ob das jetzt der Editor war, Hans-Jörg Weisbrich, oder ob das Lisi Christel war, Susanne Hopf, also alle wussten noch nicht genau am Anfang, worauf es hinausläuft, aber sie haben sich auf dieses Projekt eingelassen und später gab es dann ein Drehbuch. Aber mich hat auch interessiert dieser schmale Grat zwischen Realität und Fiktion. Es gibt ja auch Laien in dem Film. Und dadurch passiert etwas, was man nicht vorher bestimmen kann. Also die Schauspieler hatten Texte, hatten Dialoge und die Laien haben auf diese Dialoge reagiert, worauf wiederum die Schauspieler reagieren mussten. Das gab aber nur ein paar Szenen, nicht? Der Film an sich ist zwischen Schauspielern.
Jetzt könnten wir eintauchen in die Beziehung, die Hauptbeziehung, das ist ja ein Film voller Beziehungen, aber die Hauptbeziehung ist zwischen diesen zwei Frauen, die aus sehr verschiedenen Lebenswirklichkeiten kommen. Was hat sie an diesem sehr vorsichtigen Annähern der beiden, das ist ja ganz spannend, das ist ja fast so wie ein Tanz, wie die beiden zueinander kommen. Was hat sie daran interessiert, ohne es gleich Freundschaft zu nennen, denn das ist ja ganz spannend, es ist ja auch ein Rätsel, das die beiden und ihre Beziehung umgibt.
Das ist sehr schön, der Begriff des Tanzes, weil beide treffen ja in einer sehr schwierigen Phase ihres Lebens aufeinander. Sie sind beide so damit beschäftigt, sich um andere zu kümmern, dass sie sich selbst ein bisschen vergessen haben. Und sie ringen um Selbstbestimmung, sie sind einsam. Und diese Annäherung dieser beiden aus ganz unterschiedlichen Milieus kommenden Frauen, diese Annäherung, wie sie sich gegenseitig beobachten, wie sie voreinander zurückweichen, verunsichert sind, dann wieder aufeinander zugehen. Diese Zwischentöne haben mich interessiert und waren interessant für mich. Und das haben Saskia Rosendahl und Nina Hoss einfach wahnsinnig schön gespielt. Also die haben mit dieser sehr großen Sensibilität und mit dieser Offenheit.
Sie haben schon Milieus erwähnt. Inwiefern umkreist Zikaden auch vielleicht das Thema Klassismus, was ja jetzt so ein Begriff geworden ist, der sehr populär geworden ist. Aber ich hatte das Gefühl, man lernt dann schon diese Lebenswelten kennen, auch was verbindet und vor allem natürlich auch was trennt, ohne das gleich die so polarisierend zu bewerten, was ja zurzeit recht modern geworden ist, wenn wir darüber sprechen, Arbeiterklasse, Bürgertum.
Das stimmt. Also Ich habe auch natürlich versucht zu vermeiden, dass es ein Klischee wird. Und das kommt vielleicht auch, weil mir das Dorf und dort, wo die Figur von Saskia Rosendahl herkommt, weil mir das Dorf sehr bekannt ist. Und weil ich auch länger immer wieder auf dem Land bin. Und deswegen sind es Figuren auch, die mir vertraut sind. Und die Frage war, ist eine Freundschaft zwischen zwei Frauen aus so ganz unterschiedlichen Milieus, ist es möglich? Also das war so ein bisschen die Hauptfrage. Und sie haben in einem Moment, sind sie sich begegnet, wo sie beide so ein bisschen nach einem Platz in ihrem Leben suchen. Und ich glaube, in diesem Moment ist diese Beziehung auch möglich. Wenn die Figur von Nina Hoss an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben wäre, wo sie nicht in diesen Schwierigkeiten mit ihren Eltern, mit dem Ehemann und so weiter steckt, dann wäre vielleicht diese Beziehung gar nicht möglich gewesen. Aber mich haben diese beiden Welten und diese Gegenüberstellung der beiden, wo aber doch dann auch sehr, sehr viel Ähnlichkeit ist. Weil wenn es dann um die wirklichen Dinge, um die wirklichen Zustände und um die wirklichen Probleme im Leben geht, da sind die Probleme manchmal gar nicht so unterschiedlich, trotz der finanziellen Unterschiedlichkeit.
Beide wirken auch so erschöpft vom Leben, überfordert vielleicht manchmal und sind trotzdem ständig in Bewegung. Sie müssen immer was tun, immer wird was von ihnen verlangt. Ist das eine bestimmte Art von weiblicher Existenz heute, die der Film da einfängt? Also ständig in Funktion sein, aber innerlich irgendwie brüchig?
Das würde ich schon sagen, wobei es natürlich auch auf die Charaktere ankommt. Es ist natürlich diese Art von Lebensentwurf oder diese Art von Leben, die ich dargestellt habe. Es gibt natürlich auch ganz andere. Und beide, sie sind ja auch unterschiedlich vom Alter. Es liegt schon eine ziemliche Spanne zwischen ihnen, sind an ganz anderen Punkten. Also die Rolle der Saskia Rosenthal, die Anja, die muss sich um ihr Kind kümmern als alleinerziehende Mutter. Sie hat verschiedene Jobs. Sie muss sich versuchen, über Wasser zu halten. Und die andere, die gespielt von Nina Hoss, die muss sich, wie gesagt, um ihre Eltern kümmern, um die Ehe, um ihren Beruf. Und sie stehen beide an einem Punkt ganz unterschiedlich in ihrem Leben, ja, wo sie eigentlich nicht zur Ruhe kommen, wo sie sich kümmern und dadurch selbst ein bisschen verloren haben.
Der Film tastet sich ja dadurch auch fast zärtlich, würde ich sagen, an das Thema Pflege und Alter heran, an den Verlust von Autonomie, an die Scham, die damit einhergeht. Was war für Sie als Regisseurin die größte Herausforderung, das zu erzählen, ohne Klischees, ohne Rührseligkeiten?
Ja, ich glaube, mich hat vor allem die interessiert, was mit der Psyche passiert bei alten Menschen. Also es ging mir gar nicht so um diese Alltäglichkeit, die ja kompliziert ist an einem bestimmten Alter, sondern es ging mir darum, was macht es mit dem Kopf? Was ist das eigene Selbstbild? Wie geht man damit um, dass sich dieses Selbstbild so verändert hat? Also dieser psychische Vorgang, der war für mich interessant. Wobei ich sagen muss, zu Pflege, das hört sich jetzt natürlich auch immer alles sehr schwer an, es hat auch einen großen Witz. Also der Film, das war für mich auch wichtig, dass es immer dieser schmale Grat ist, wo es in eine Komik kippt. Wo es natürlich, Dinge sind ernst, aber gleichzeitig sind sie auch manchmal, sind sie einfach auch sehr, sehr komisch.
Sie haben Ihre eigenen Eltern vor die Kamera dafür geholt. War das jetzt dann auch ein Film einer persönlichen Erkundung zu diesem Thema? Vielleicht ein Versuch, Nähe auch nochmal anders zu erleben?
Also ich glaube, der Ausgangspunkt ist ja oft ein persönlicher, weil das ist das, womit man sich den ganzen Tag rumschlägt. Also man kann ja nur aus seiner eigenen Perspektive, wenn man ein Buch schreibt, erstmal erzählen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht dann auch wirklich fiktional ist. Der Ausgangspunkt ist ein persönlicher und dann wird es fiktional. Und als ich die Eltern für Nina Hoss suchte, lag es seltsamerweise gar nicht so weit weg, meine eigenen Eltern zu besetzen. Ich hatte mit meinem Vater einen Film gemacht über die neue Nationalgalerie, weil er als Architekt länger bei Mies van der Rohe im Büro gearbeitet hat, als die neue Nationalgalerie gezeichnet wurde und entstand. Also er war für die Ausführungszeichnung verantwortlich. Mies van der Rohe suchte damals deutsche Architekten für sein Büro in Chicago. Und ich hatte in diesem Film, war er vor der Kamera und er hat es gerne gemacht. Er war, irgendwie war das eine sehr schöne gemeinsame Arbeit für uns beide. Und dann dachte ich, ich probiere es einfach und mit ihm und der Nina Hoss. Und meine Mutter war etwas scheu, die wollte auch nicht gleich, aber ich hatte sie bei verschiedenen Gelegenheiten in der Vergangenheit, weil ich immer die Kamera dabei habe, habe ich sie aufgenommen und merkte oder wusste, dass sie sich sehr natürlich verhält und dass sie damit eigentlich gut umgehen kann. Und dann hat sie aus Interesse auch zugesagt. Und dann war das eigentlich sehr schön, dass es nicht nur das Private ist, wenn man sich besucht, sondern dass wir plötzlich wirklich zusammen eine Arbeit hatten. Das war ich fand es eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Für die beiden war das auch so.
Wir haben ja gerade gehört, in Zikaden geht es sehr stark um Räume, denn es ist ein sehr architektonischer Film. Kein Architekturfilm, ein architektonischer Film. Da ist die Bauhausordnung des Vaters, die trifft auf die ländlichen Provisorien in Brandenburg. Wie sehr prägen diese Räume die Figuren, aber auch die Bildsprache des Films vielleicht?
Ich glaube, solche großen Räume, die muss man aushalten können. Sie sagt am Ende, einmal sagt sie den Satz von ihrem Vater, Architektur ist der einzige Beruf, der es möglich macht, durch seine eigenen Gedanken zu gehen, was ein schöner Satz ist. Und dann sagt sie aber auch, dass diese Räume, oder das ist eigentlich das, was ihr Vater ihr gesagt hat, diese Räume, diese großen Räume, bei denen ist man auch zur Freiheit verurteilt. Also man muss mit diesen großen Räumen wirklich umgehen. Und es hat auch einen Grund, weshalb Leute auch Dinge vollstellen und mit ihren ganzen privaten Dingen vollstellen. Das hat auch etwas mit dem Aushalten von Einsamkeit zu tun. Oder Nicht-Aushalten von Einsamkeit. Und diese großen Räume muss man füllen. Und natürlich hatte das für uns und auch für Judith und für mich einen großen Einfluss, wie wie entstehen die Bilder? Also was macht man, wie geht man mit einem großen Raum um? Das war für uns damals auch, mit Judith Kaufmann habe ich auch den Film über die neue Nationalgalerie gemacht, war es auch sehr interessant. Wie nimmt man diesen großen Raum, diesen oft abfotografierten Raum der neuen Nationalgalerie, wie nimmt man den auf? Wie geht man damit um? Sind es statische Bilder, sind es bewegte Bilder? Und hier war es auch so, dieser Kontrast zwischen den weiten Räumen und zwischen dem Haus, wo die Anja, also die Saskia Rosenthal herkommt. Also wo es eher, also diese Kontraste haben natürlich eine große Rolle gespielt, auch in der Bildgestaltung. Wobei ich sagen muss, wir hatten, gerade wenn wir mit den nicht professionellen Darstellern gearbeitet haben, hatten wir oft eine Handkamera, um auch wirklich reagieren zu können, um in dem Moment, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, auch gleich es aufnehmen zu können. Und ja.
Dieser Satz des Architekturvaters, den Nina Hoss zitiert, dieses Diktum, dass Architektur letztendlich sichtbar werden von Gedanken ist. Ich dachte mir, ist das nicht auch vielleicht ein Diktum für die Filme von Ina Weiße? Gilt das nicht auch für Ihre Filme, dass Sie Filme machen aus Gedanken, die dann plötzlich begehbar werden, erfühlbar werden?
Aber ist das nicht immer so? Also ich glaube, das ist bei jedem, der etwas schreibt. Und wenn er es dann also als Drehbuch schreibt und es dann später am Set sieht, dann läuft man quasi durch seine eigenen Gedanken. Ja, das ist dann schon so. Und dann sieht man auch, was funktioniert und auch was nicht funktioniert.
Regisseurin Ina Weiße sprach mit mir über ihren Spielfilm Zikaden, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Er war der Mann mit dem Kinderwagen, der Beamte, der nie zu Wort kam, der Zugreisende, der sich durch Schweizer Bahnwesen stotterte. Der Kabarettist Emil Steinberger ist oder besser war eine Instanz des Schweizer Humors, der vielleicht berühmteste Schweizer seit Wilhelm Tell. Auch in Deutschland hat er vor allem in den 1970er und 80er Jahren mit seinem trockenen Humor und seinem Slapstick ein Millionenpublikum begeistert.
Wir begrüßen heute Abend in unserer Sendung einen der zauberhaftesten Kabarettisten, die es gibt, aus der Schweiz, unseren Ehrengast Emil.
Wer ist der populärere Schweizer? Wilhelm Tell? Emil Steinberger?
Jetzt ehrt ein neuer Dokumentarfilm diesen Meister des leisen Humors. Typisch Emil heißt das Werk und zeigt nicht nur den Komiker, sondern auch den Menschen dahinter. Ich habe vor der Sendung mit dem Luzerner Regisseur Phil Meyer gesprochen und habe ihn erst danach gefragt, wieso es so lange gedauert hat, bis der Schweizer Nationalheld Emil, immerhin schon 92 Jahre alt, erst jetzt einen eigenen Kinofilm bekommt.
Genau, ja, das ist so, weil ich glaube, das ist ja eine sehr emotionale Geschichte, so einen Film zu machen für Emil, auch für Nietzsche, für seine Partnerin. Und ich glaube, das war sicher der Grund, warum es noch keinen Film gab. So. Und jetzt, warum ich ihn gemacht habe, oder wir als Team, das ist auch so entstanden. Also es war wirklich ein sehr natürlicher Prozess, ohne ein klares Ziel am Anfang. Also war nicht so, hey, wir machen jetzt einen Kinofilm fix, ich mach das und so. Sondern wir haben über ein Jahr gemeinsam recherchiert und gedreht und gearbeitet. Und erst so nach einem Jahr kamen wir zu der fixer, sag jetzt mal, Struktur, diesen Film auch umzusetzen. Ich glaube, das hat extrem viel mit Vertrauen zu tun, sich richtig kennenlernen und nicht irgendwie als Auftrag oder so auch einen Film zu machen. Und ich glaube, das war das Entscheidende bei uns, dass es sich entwickeln durfte.
Der Film zeigt ja die wichtigsten Stationen seines Lebens, aber was parallel miterzählt wird, das ist ja auch ein Stück Schweizer Mediengeschichte. Die Frage, was bedeutete der Ruhm dieses Mannes plötzlich? Nicht nur für ihn, sondern auch für die Schweiz, die ihr Fantum plötzlich entdeckt haben. War das auch ihre Absicht, also mehr als nur einen Film über eine Person zu machen?
Genau, also das ist fast schon automatisch passiert, da Emil ja wirklich die Figur Emil mehr ist als nur eine Figur, oder? Und ich glaube, der Film hat sich so entwickelt, dass es über ein Porträt hinausgeht. Also der Film behandelt ja, wie du sagst, automatisch andere Themen, oder? So diese ganze Kulturentwicklung in der Schweiz, aber auch, es ist auch ein Film über Liebe. Es ist auch ein Film, wo man das Leben spürt. Und ich glaube, ja, auf das sind wir auch stolz, dass der Film es so geworden ist und ja, größer wurde als sage ich mal, nur ein Porträt. So.
Ein großer Teil von Emils Wirkung ist, glaube ich, kommt auch durch die Sprache. Ja? Dieses Schweizerdeutsch, das in Deutschland übrigens lange so als charmant, ganz kurios vielleicht. Ja? Welche Rolle, wie würden Sie das beschreiben, hat Sprache für ihn? Das ist ja auch in Frankreich sehr bekannt. Das ist ja nicht nur Schweizerdeutsch.
Genau, also das ist extrem. Also es ist auch sehr spannend, seine Arbeit genauer anzuschauen und zu analysieren, was wir automatisch gemacht haben, um diesen Film zu realisieren. Und es ist extrem universell. Seine Sprache ist extrem universell. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er über so viele Jahrzehnte Erfolg hat oder hatte. Aber auch bei allen Schichten. Also von links nach rechts, vom Land in die Stadt, oder die Menschen können sich damit identifizieren. Und das hat, ja, mit dieser universellen, aber auch irgendwo durch einfache Sprache. Also es ist kein Show, es ist kein Darum herum, sondern es ist sehr ehrlich und direkt. Und das ist auch etwas, das wir recherchiert haben, wo wir auch im Film versuchen zu zeigen, dass das ja auch etwas sehr Natürliches ist, dass es von Emil herauskommt. So. Also es ist nicht kreiert, sondern es ist eine sehr persönliche Arbeit, die Emil leistet. Und ich glaube, das macht es so speziell und zugänglich.
Sie arbeiten ja sehr viel mit Archivmaterial, zeigen Live-Auftritte, auch mal in voller Länge, Fernsehshows, Privataufnahmen von ihm. Wie sind Sie an dieses ja auch viele Material herangegangen, um dann auch eine filmische Form zu finden, dass Sie dokumentarisch erzählen und trotzdem aber eben auch unterhaltsam bleiben, was ja für Emil, ein Film über Emil, sehr wichtig ist?
Genau, also das war von Anfang an auch immer unser Wunsch, unser Traum, einen auch unterhaltsamen Film zu machen, einen langen Film, einen Film für ins Kino. Und ja, wenn ich zurückdenke, wie wir das angegangen sind, das ist ja eigentlich eine ganz verrückt, oder? Wir hatten über 400 Stunden Material. Also nur schon das alles aufs Mal zu sichten, ist schon unmöglich so. Und ich glaube, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben von Anfang an uns einfach auf eine Reise eingelassen und haben dem Prozess vertraut. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel für diesen Film, weil wenn man sich von Anfang an zu fest den Kopf zerbricht, was man alles zeigen sollte, muss, kann, also da explodiert man. Und ich glaube, wir haben mit einem super Team, einem kleinen Team, sehr viel Vertrauen geschaffen, um in einem Kern zu arbeiten, wo wir einfach auch drauf losgehen konnten, ausprobieren konnten. Und wir haben ja fast 7 oder 8 Monate geschnitten. Und ich glaube, das war das Geheimnis, auch das Vertrauen zu bekommen, auch von Emil und Nigel. Für sie war das ja nie einfach und wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Und ich glaube, auch diese Entscheidung zuzulassen, mit ihm zusammenzuarbeiten, ist auch etwas, das dem Film extrem gut getan hat.
Sie zeigen ja dadurch auch die persönliche Seite von Emil. Emil als Mensch, der auch mit Selbstzweifeln kämpft. Da ist auch die Frage, dass seine Eltern diesen Weg, dieses Jungen irgendwie nie wirklich akzeptiert haben. Wie offen war denn Emil bei diesen Fragen, die ja wirklich auch an einen Kern von ihm gehen?
Genau, also Emil war sehr, sehr früh sehr, sehr offen. Also ich glaube, das war ganz speziell zu erfahren von unserer Seite, vom Team her. Und ich glaube, das hat auch ausgelöst, dass es diese Synergie gibt. Und ich fand es extrem spannend, wie Emil sich reflektiert, wie er mit seiner Geschichte umgeht, wie wichtig sie ihm die Geschichte auch ist. So. Und ja, wir hatten nie ein Tabu. Wir hatten nie irgendwelche Einschränkungen oder auftragsmäßige Sachen, sondern wir hatten immer diese kreative Freiheit. Und ich glaube, das ist ihm extrem hoch anzurechnen. Diese Offenheit zu haben und das Vertrauen auch so weiterzugeben, um sein Werk filmisch zu erzählen, ja.
Ich habe jetzt gelesen, dass in der Schweiz, wo der Film ja schon läuft, schon angelaufen ist letztes Jahr, Sie häufig gefragt worden sind, warum dann doch gewisse Dinge nicht vorkommen. Die Scheidung, die Rolle seiner ersten Frau, das Leben mit einem unehelichen Sohn. Was entgegnen Sie denn dieser Kritik, dass diese auch wichtigen Dinge, zu diesem Leben gehörenden Dinge, nicht vorkommen?
Ganz klar berechtigte Kritik und ich finde es auch sehr berechtigte Fragen, die wir aber auch ganz klar beantworten können. Beim Erarbeiten von solch einem Film sind ja sehr viele Menschen tangiert. Also es geht ja dann bei solchen Fragen nicht nur um Emil, sondern es geht auch um andere Menschen. Und da haben wir von Anfang an eine offene Diskussion geführt. Und wir haben auch diese Sachen auch immer erzählen wollen. Wir haben auch Versuche gemacht. Auch Emil wollte diese Geschichten auch erzählen. Aber an einem Punkt im Schnitt musste ich als Regie entscheiden, dass gewisse Themen einfach jetzt in diesem Film so nicht reinpassen. Und da geht es wirklich um Entscheidungen, die man für den Film und nicht gegen irgendetwas trifft. So. Und der Film ist ja schon prallvoll, geht 2 Stunden. Ja, und für mich ist es dann auch immer eine sehr wichtige Frage, werde ich der Geschichte gerecht, die ich erzählen will? Habe ich die richtigen Inputs und die richtigen Menschen dabei, die diese Geschichte erzählen können und wollen? Und bei gewissen Sachen war das nicht der Fall. Und darum habe ich mich dagegen entschieden. So.
Der Film endet mit ein paar Gedanken über den möglichen Tod von Emil. Das ist ein sehr ernstes Thema für einen Komiker. Und das merkt man dann auch in dem Film. Der Film wird etwas langsamer, etwas ruhiger in diesen Momenten. Wie haben Sie das eigentlich erlebt? Haben Sie da einen Menschen erlebt, wenn er über den Tod ein mögliches Ende spricht, nachdenkt, dass da jemand, der im Reinen sich mit sich ist, mit seinem Leben?
Extrem. Also ich glaube, darum war das auch nie ein Tabuthema. Ich glaube, weil er im Reinen ist, wenn man so sagen will, weil er zufrieden ist, weil er an einem Punkt im Leben ist, wo er noch voller Energie ist und Projekte hat und ja, und ich glaube, und immer noch diese Neugier hat. Und das ist auch etwas, was sehr inspirierend ist, auch für mich. Und darum erlebe ich Emil als extremst ausgeglichen und zufrieden. Darum war es auch nie ein Tabu, darüber zu reden.
Sagt Regisseur Phil Meyer über seinen Dokumentarfilm Typisch Emil über den legendären Schweizer Komiker Emil Steinberger. Zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Wertvoll oder besonders wertvoll, diese Prädikate unter anderem auf Filmplakaten oder in Trailern kennen viele von uns vielleicht aus dem Kino. Bald ist mit dieser Art der Filmbewertung aber Schluss. Denn die deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden wird zum Jahresende abgeschafft. Gleichzeitig plant das andere Kontrollgremium, die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, Altersfreigaben künftig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu vergeben. 2 Entwicklungen, die zeigen, wie stark sich die Welt der Filmbewertungen verändert. Christian Berndt über das Ende einer Institution und einen digitalen Neuanfang.
Es waren Szenen wie diese, in der sich eine Frau selbst befriedigt, die Ingmar Bergmanns Filmdrama Das Schweigen 1963 zum Skandal machten. In Frankreich wurde der Film verboten, in der Bundesrepublik gab es heftige Proteste. Trotzdem verlieh die Filmbewertungsstelle Wiesbaden, kurz FBW, dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Eine mutige Entscheidung und nicht die einzige. Oft waren die Urteile der FBW umstritten. Der Mainzer Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker:
In der Nachkriegsfilmgeschichte hat die Filmbewertung eine Rolle gespielt, weil sie tatsächlich wahrgenommen wurde und weil solche Dinge diskutiert wurden.
Die FBW hat über Jahrzehnte den gesellschaftlichen Diskurs über Film gespiegelt. Zu Ende dieses Jahres ist damit Schluss. Die Bundesländer konnten sich nicht mehr auf eine gemeinsame Finanzierung einigen. Gegründet wurde die Stelle 1951. Damals wollte man anspruchsvolle Filme von der Vergnügungssteuer befreien. Ziel: das Publikum erziehen. Zuständig sind bis heute die Länder. Sie berufen ehrenamtliche Jurys, die die Filme begutachten. Auch Stiegelecker war zeitweise Jurymitglied.
Man musste ja quasi nominiert werden. Dann hat man Termine bekommen. Und diese Termine waren dann jeweils 4 Tage lang. Und dann hat man den ganzen Tag Filme gesehen und diskutiert und dann abgestimmt.
Ihre frühere Bedeutung hat die FBW längst eingebüßt. Heute reichen immer weniger Verleihe ihre Filme bei ihr ein. Die Prädikate gelten nicht mehr als hilfreich für die Vermarktung. Stattdessen setzen viele lieber auf Online-Bewertungen oder gleich auf Influencer. Für Stiegelecker ein Problem.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass man eine kompetente, jurybasierte Entscheidung mit einem Gutachten dagegen setzen kann. Im Grunde muss man sagen, der Niedergang, vor allem im deutschsprachigen Raum von Filmkritik, hängt ja insgesamt mit dieser Entwicklung zusammen. Also die Bedeutung, die Influencer bekommen haben.
Vor einem Paradigmenwechsel steht auch eine Institution, die es seit 1949 gibt, die Freiwillige Selbstkontrolle FSK. Seit damals vergibt sie Altersfreigaben, eine Idee, die auf die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Statt Zensur sollte es eine freiwillige Kontrolle geben. Jahrzehntelang war die FSK extrem einflussreich. Christiane von Walert, langjährige Geschäftsführerin der FSK, sagt:
Die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik gab es ein Rezeptionsnadelöhr. Also man konnte Filme nur im Kino sehen oder dann im Fernsehen. Und weil das einzige Eintrittstor war, Filme zu sehen, spielte natürlich die Altersregulierung durch das Jugendschutzgesetz, ausgeführt durch die FSK, eine Riesenrolle, weil sie den Zugang zu Filmen regelte.
Das hat die Digitalisierung komplett verändert. Für die Inhalte der Streamingdienste ist nicht die FSK zuständig. Die Online-Anbieter dürfen in Eigenregie zertifizierte Experten für die Altersangaben beauftragen. Um wieder relevanter zu werden, will man jetzt auf künstliche Intelligenz setzen. Cleared heißt das neue System, das in rund 100 Ländern getestet wird. Auch in Deutschland läuft gerade eine Pilotphase. Peter Kaun, stellvertretender FSK-Geschäftsführer, erklärt:
Entwickelt wurde Cleared von dem British Board of Film Classification in UK und mit dem Know-how und der Expertise der FSK, aber auch anderer Institutionen, anderer Länder, wurde dieses System so ausgiebig trainiert und getestet, dass es für diese Länder entsprechende Alterskennzeichen produzieren kann. In einem Schritt, das heißt, es erfolgt einmal eine Ermittlung von Jugendschutzdaten durch ein standardisiertes Verfahren durch ExpertInnen.
Experten markieren jugendschutzrelevante Stellen. Die KI erteilt dann, entsprechend der Jugendschutzregeln der jeweiligen Länder, die Altersfreigaben. Ihr Know-how basiert auf jahrelangen Datenerhebungen. Man hofft, dass Cleared bald offiziell zugelassen wird. Die Tübinger Soziologin und KI-Expertin Lou-Therese Brandner hält den Einsatz für grundsätzlich denkbar, warnt aber vor möglichen Folgen.
Grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein Bereich, der sich so aus rein pragmatischer Sicht für eine Automatisierung eignet. Aber das heißt natürlich nicht, dass er unproblematisch ist. Es heißt zwar, dass da am Anfang dieser menschliche Faktor noch weiter besteht, aber die Gefahr ist natürlich, dass solche Prozesse nach und nach weiter automatisiert werden und dann am Schluss doch vollautomatisiert vonstatten gehen.
Denn das Hauptargument für KI ist klar: Zeit und Geld sparen. Und die KI könne zwar lernen, länderspezifische Jugendschutzbestimmungen zu klassifizieren.
Aber inwiefern die dann in der Lage ist, diese Nuancen festzustellen, ob zum Beispiel eine Abbildung von Rassismus aus einer kritischen oder aus einer verherrlichenden Sicht angegeben wird, ist natürlich schwer zu sagen, weil KI ist zum Beispiel sehr schlecht darin, sowas wie Sarkasmus oder Ironie oder Humor so zu verstehen.
Zwar soll das System durchgängig von Menschen begleitet werden, aber wie genau das aussieht, ist offen. Und noch wichtiger für Brandner: Vor dem Einsatz einer solchen Technologie sollte eine öffentliche Debatte stehen.
Christian Berndt über das Verschwinden der Filmprädikate und die Frage, was passiert, wenn künftig die KI die Filmbewertung übernimmt. Im Kino, da herrscht zurzeit ein bisschen Sommerflaute. Daher blicken wir mal an dieser Stelle auf ein schönes Filmbuch über einen Mann, der Filme nicht nur gemacht, sondern sie über alles geliebt hat. Der Franzose François Truffaut, er war zuerst Kritiker, dann Regisseur. Im Herzen war er aber immer Cineast mit Leib und Seele. Und obwohl er mit seinen Kollegen der Nouvelle Vague in den 1960er Jahren später Filmgeschichte schrieb, blieb er Zeit seines Lebens eigentlich ein Einzelgänger, zärtlich, melancholisch, aber auch eben voller Widersprüche. Und dabei schuf er Meisterwerke wie Jules und Jim oder hier Sie küssten und sie schlugen ihn.
Namen, Papa.
Namen. Riecht ja ganz verbrannt. Hast du was angekokelt?
Nö, das muss von unten kommen.
Du brauchst heute Abend nur für uns zwei zu decken.
Warum ist Mama weggefahren?
Nein, sie hat mich angerufen. Sie kommt heute Abend später. Ihr Chef macht Jahresabschluss, da braucht er sie dazu. Wir werden uns also selber was kochen und dann mal so richtig unter Männern essen. Sie hat mir gesagt, irgendwo wären noch ein paar Eier.
Ja, stimmt, wir haben noch welche.
Der Filmkritiker und Autor Josef Schnelle wagt jetzt eine Neubetrachtung von François Truffaut und seinem Werk und hat diesem Mann und seinem Leben ein sehr kompaktes, kluges Buch gewidmet. Der Titel: Truffaut, der Mann, der das Kino liebte. Ein Porträt in Geschichten, in Szenen, Gesprächen und Gedanken. Meine erste Frage an Josef Schnelle vor der Sendung war, wieso denn Truffaut das Kino angeblich mehr liebte als seine Regiekollegen?
Naja, das ist sein ganzes Leben. Eigentlich kann man sagen, dass der Begriff Cinephilie, also die Liebe zum Kino, dass das von Truffaut kommt. Natürlich auch von seiner Umgebung. Die haben ja als Filmkritiker für die Carrière de Cinéma, auch Jean-Luc Godard, Chabrol, die haben ja Filme geguckt erstmal in der Cinémathèque de Paris. Und die Liebe zum Kino hat sie auch erst dazu gebracht, später auch Regisseure werden zu wollen und dann ihre Filme zu machen. Das hat angefangen mit so einer fast wissenschaftlichen Beschäftigung, mit großer Leidenschaft, mit den Filmen. Vor allen Dingen mit den Filmen aus Amerika. Die kamen ja gerade erst in den 40er Jahren, gerade erst nach Europa, waren ja in der Kriegszeit, hatte es sie ja nicht gegeben.
Sie haben ja schon erwähnt, Truffaut begann als Filmkritiker bei den berühmten Cahiers du Cinéma. Wie kann man das denn jetzt rückblickend bezeichnen? Welchen Einfluss hatte denn das Schreiben über Kino, das auch manchmal bei ihm polemische Schreiben über Kino, sich dann auf seine Filme ausgewirkt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe das meine Gesprächspartner, ich habe ja vier Gesprächspartner, die in diesem Buch vorkommen, habe ich das auch immer gefragt. Man kann das letztlich nicht feststellen. Natürlich die Kenntnis, die große Begeisterung auch für Hitchcock. Er hat ja auch das schönste Kinobuch immer noch hergestellt. Und diese Nouvelle Vague ist eigentlich entstanden in Ansehung des amerikanischen Kinos. Den fehlte da nur eines, diese Autorenhandschrift. Deswegen nannten sie ihr neues Kino auch Politik des Auteurs, also Autorenkino. Insofern kann man sagen, dass das Schreiben da schon Einfluss gehabt hat und davon da schon stattfindet.
Truffaut gilt ja, wir haben es ja schon erwähnt, als Mitbegründer dieser sogenannten Nouvelle Vague mit Kollegen wie Godard, Chabrol, Rivette, Romère. Doch ihr Buch macht ja deutlich, wie unterschiedlich diese einzelnen ästhetischen Haltungen seiner Kollegen auch war. Was hat denn Truffaut von seinen Kollegen unterschieden, wenn es darum ging?
Naja, ganz grob gesagt, der Truffaut liebte nicht nur das Kino, sondern der liebte auch sein Publikum. Dem war das total wichtig, wie kommt mein Film an, und zwar in jeder einzelnen Sekunde. Und das war zum Beispiel bei Jean-Luc Godard anders. Den hat interessiert, wie er den Film findet, den er da gerade macht. Während Truffaut ist ja auch der populärste unter den Filmemachern der Nouvelle Vague mit großen Kinoerfolgen geworden. Also das hat ja funktioniert. Es war ihm immer wichtig, wie das Publikum reagiert und dass er das Empfinden des Publikums trifft. Das war ja schon bei seinem ersten Film so. Sie küssten und sie schlugen ihn. Das ist ja ein sehr persönlicher Film über die Geschichte eines herumtreibenden Halbwüchsigen und wie der so lebt. Und da spiegelt sich ein bisschen, da hat das zwar immer selber geleugnet, da spiegelt sich ein bisschen seine eigene Geschichte drin. Der kommt ja nicht aus dem akademischen Bereich oder sowas. Der war selbst, als er anfing, über Filme zu schreiben, Deserteur, war in die Armee gegangen, weil er als Herumtreiber nicht so richtig Boden unter den Füßen bekam. Und dann landete er schließlich, war in Deutschland stationiert, ist da desertiert, landete im Gefängnis. Und da hat ihn die Begegnung mit einem einzigen Mann, André Bazin, der gilt als einer der wichtigsten Theoretiker und Väter der Neuen Welle aus Frankreich, der hat ihn da entdeckt und hochgepäppelt, und da hat er auch schon ihn dazu gebracht, seine ersten Kritiken zu schreiben. Und die Kritiken waren damals zunächst einmal die Kritiken eines Zuschauers. Er hat sich immer als Zuschauer verstanden, der Kritiken schreibt.
Kann man denn sagen, dass die Filme, Sie haben die schwierige Kindheit auch erwähnt, vielleicht ein Versuch waren, diese Wunden der frühen Jahre zu heilen, ein Arbeiten an sich selbst, an seiner Biografie?
Naja, ganz deutlich, insbesondere bei den Doisnel-Filmen. Sie küssten und sie schlugen ihn. Der heißt eigentlich Quatre Sans Coup, und das sind die Tricks, mit denen man sich als Jugendlicher durchbringt. Und er hat ja noch drei weitere Langfilme und einen Kurzfilm mit dieser Figur des Antoine Doisnel. Und das ist Jean-Pierre Léo, immer als Schauspieler gemacht. Und das erzählt so dessen ganze Biografie. Der wird natürlich, der Schauspieler wird älter, die Figur wird älter. Und da ist schon die gesamte Reflexion von Truffaut seines Lebens auch drin.
Sie beschreiben ja auch das Zerwürfnis mit seinem Freund Jean-Luc Godard im Buch so als symptomatisch für zwei sehr verschiedene Vorstellungen von Kino. Dieser Freundschaftsbruch, über den gibt es ja ganze Dokumentarfilme. Worum ging es bei diesem Bruch wirklich? Um Politik, um Ästhetik oder dann doch vielleicht um eitle persönliche Kränkungen?
Naja, um alles. Es ging da auch um eitle persönliche Kränkungen. Der Auslöser war ja ein Brief, in dem er ihm vorgeworfen hatte, zu verbergen, also in dem Godard Truffaut vorgeworfen hat, zu verbergen, dass er bei Die amerikanische Nacht mit der Hauptdarstellerin ein Verhältnis hatte, was nicht stimmte. Truffaut hat immer mit seinen Hauptdarstellerinnen immer angebändelt, aber immer erst nach den Filmen. Und die waren immer so ein bisschen seine Muse, das stimmt schon. Aber das war eher die Äußerlichkeit. Es gibt schon auch ein tiefes Zerwürfnis. Es gibt ja gerade auch einen Film darüber von Richard Linklater, der von den Dreharbeiten zu Außer Atem erzählt. Und Außer Atem ist ja ein interessanter Film, weil Truffaut da die Geschichte geschrieben hat und Godard den Film draus gemacht hat, der ihn berühmt gemacht hat. Und in dieser Zeit, als sie noch alle zusammen waren, da ist schon alles drin. Aber es zeichnet sich schon ab, dass Godard eine sehr viel intellektuellere Vorstellung von Kino und von Film hat und Truffaut das als Volkskunst begreift. Und das war eigentlich die große Auseinandersetzung zwischen diesen beiden.
Abschließend vielleicht, Sie haben ja für das Buch alle Truffaut-Filme nochmal gesehen und der Filmkanon, und der wird ja heute gerne neu bewertet. Da geht es ja auch um Fragen, Frauenbilder von damals, lässt sich das heute noch gucken? Was würden Sie denn sagen über das Werk von François Truffaut? Ist es gut gealtert? Kann man das ohne, in Anführungsstrichen, Probleme gucken?
Ja, ich glaube schon. Also bei Truffaut am allermeisten. Ich habe auch eine interessante Beobachtung bei den Gesprächen zu diesem Buch gemacht. Jeder hat eine Meinung zu Truffaut. Selbst derjenige, der noch nie einen Film gesehen hat. Also Truffaut ist als Figur, als Haltung, ist der sehr präsent bei uns. Und man kann in den Filmen das noch, wenn man die noch mal sieht, jetzt ausdifferenzieren. Also ein bisschen mehr verstehen, wie der so war. Es gibt ja das Grüne Zimmer, den sehr persönlichen, sehr depressiven Film. Der ist so ein bisschen das Gegenbild. Aber ansonsten ist er doch ein lebenszugewandter, lebensfroher Mensch. Man sagt ja, dass er Filme ohne Frauen unendlich traurig fand. Er hat selbst auch zwei gemacht, die so sind. Aber im Wesentlichen ist es so, dass die Frauengestalten seine Filme auch bestimmen.
Sagt Josef Schnelle über Truffaut, der Mann, der das Kino liebte. Das Buch ist im Schüren Verlag erschienen, hat 165 Seiten und kostet 25 Euro. Letzten Sommer, da haben wir an dieser Stelle den Abschied der Dauerausstellung der Deutschen Kinemathek in Berlin begleitet. Ich war damals mit dem Direktor Rainer Rother noch einmal unterwegs durch die deutsche Filmgeschichte. Jetzt ist die Deutsche Kinemathek nicht mehr am Potsdamer Platz in Berlin zu finden und Rainer Rother ist auch nicht mehr ihr Direktor. Seine Nachfolgerin heißt Helen Gerritzen und hat gerade ihre Arbeit als künstlerische Direktorin aufgenommen und residiert im E-Werk, ein paar hundert Meter östlich vom alten Standort. Dort mit deutlich weniger Platz befindet sich jetzt also die neue Zentrale des deutschen Filmerbes. Noch ist da viel Baustelle, eine Pop-up-Ausstellung ist geplant, sogar ein kleines Kino. Ich konnte Helen Gerritzen dort vor der Sendung besuchen und wollte sie kennenlernen und daher zunächst von ihr wissen, wie sie ihre Kinosozialisation beschreiben würde.
Also beruflich habe ich tatsächlich so eine ganz spezielle Liebe zu dem Dokumentarfilm entwickelt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in den Niederlanden aufgewachsen bin, wo die Dokumentarfilmkultur auch im Fernsehen traditionell sehr stark ist. In den letzten Jahren hat es leider ein bisschen abgenommen, aber zum Beispiel in meiner Studentenzeit war ich Volunteer beim ITFA, also beim International Documentary Film Festival in Amsterdam. Dann habe ich mich natürlich jahrelang auch mit dem osteuropäischen Film beschäftigt, bei Go East Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films. Also Autoren und Autorinnen, die ich sehr mag, gibt es ganz viele. Also jetzt auf Anhieb aus Osteuropa fällt mir der Surrealist Jan Schwankmeier an. Aber hier aus unserer eigenen Sammlung vielleicht jemand wie Ulrike Ottinger ist für mich persönlich auch sehr wichtig gewesen. Und sie hat ja auch einen Bezug zu Osteuropa, ist aber eine Berliner und auch ein bisschen an Pariser Filmemacherin.
Sehr international auf jeden Fall. Sie haben ja schon erwähnt, bei Go East in Wiesbaden haben Sie aus diesem Festival eigentlich eine der wichtigsten Veranstaltungen für diese Art des Kinos in Deutschland gemacht. Was nehmen Sie aus dieser Zeit jetzt mit für Ihre neue Rolle als künstlerische Direktorin der Kinemathek?
Ja, schön bei Go East ist das, also das Festival, muss man sagen, wird vom DFF veranstaltet, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum, was ja auch eine Filmerbeeinrichtung ist. Und das Schöne war, dass wir dort auch Formate entwickeln konnten, die wirklich interdisziplinär sind, wo Filmwissenschaft, die aktive Filmbranche natürlich, aber auch andere Bereiche zusammenkommen. Und diese Art von Veranstaltungen, begleitet vom Filmprogramm, fand ich immer sehr, sehr fruchtbar und sehr spannend. Also wir haben da Symposium organisiert, wo man dann abends auch gemeinsam ins Kino gegangen ist. Und ich denke, eine Kinemathek kann auch so ein Ort sein, wo man tatsächlich die verschiedenen Disziplinen zusammenbringt. Und es gibt hier natürlich die wahnsinnig spannende Sammlung, die ich auch schon ein Stück weit kennenlernen durfte, dadurch, dass wir historische Programme gestaltet haben bei Go East, wo manchmal dann auch Filme aus der DDR noch dabei waren, also die DEFA-Bestände hier. Also zu meinen Lieblingsfilmen hier im Archiv gehören auf jeden Fall auch die Konrad Wolf und Wolfgang Staudte Filme, kann man so sagen.
Wir treffen uns jetzt hier im Gebäude des E-Werks, wo die Kinemathek jetzt Unterschlupf gefunden hat, nachdem sie ausgezogen ist am Potsdamer Platz, ein paar Meter weiter südlich. Sehen Sie sich jetzt auch als Baumeisterin erstmal, weil hier ist ja alles noch im Bauen, man will die Pop-Up-Aufstellung aufbauen. Prägt das die ersten Tage Ihres Jobs letztendlich, die ersten Wochen?
Ich habe zum Glück einen sehr fähigen Vorstandskollegen, Florian Bulenius, der den ganzen Umzug und auch den Umbau schon mitbetreut hat, also schon lange bevor ich hier angefangen habe. Und das ist ein guter Start. Aber jetzt geht es tatsächlich darum, auch die Inhalte mit reinzubringen. Wir haben jetzt übermorgen auch ein Testing, wo wir mit Projektionen in der großen Halle anfangen und gucken, was möglich ist. Also das ist sehr herausfordernd, sehr spannend und schön. Also direkt Bauherrin fühle ich mich nicht, aber vielleicht die erste Bewohnerin des Hauses.
Die alte Dauerausstellung, das war ja wirklich so ein Gang durch die deutsche Filmgeschichte. Sehr am Anfang fixiert Weimarer Republik. Kann man Geschichte, deutsche Filmgeschichte noch so erzählen? Weil das muss ja auch eine Frage sein, die Sie sich stellen. Wie erzählen wir deutsche Filmgeschichte und was zeigen wir und wie zeigen wir es? Müsste man jetzt im 21. Jahrhundert Geschichte anders erzählen?
Naja, es gibt immer viele Diskussionen darüber. Ich finde es auch wichtig, dass diese Gespräche sehr dynamisch geführt werden. Und das sieht man in der Museumslandschaft, aber auch international bei den Kinemathek, dass man sich Gedanken macht, konzentrieren wir uns mehr auf Rezeptionsgeschichte, also wie kamen Filme an, was ist damit passiert, arbeiten wir mehr mit Bewegtbild oder gehen wir zurück zu den klassischen Objekten. Und ich denke, eine gesunde Mischung ist wie man es macht. Fürs Publikum ist es natürlich immer sehr schön, wenn man auch etwas, natürlich nicht wortwörtlich zum Anfassen hat, aber irgendwelche Reliquien braucht man ja in so einer Ausstellung. Ich finde, Filmgeschichte ist ja auch immer sehr ikonisch und gleichzeitig finde ich es schön, wenn man dann auch den kritischen Blick trainiert und vielleicht auch Perspektivwechsel herbeiführt über bestimmte Aspekte der Filmgeschichte.
Was wären denn das für Aspekte? Das ist ja interessant. Also die Frage ist natürlich, wie sehr folgt man einem Zeitgeist, wo Gender, Dekolonialisierung große Themen sind?
Naja, es ist tatsächlich so ein bisschen ein Zeitgeist-Thema, aber ich glaube, wir sollten solche Werte ein Stück weit auch verinnerlichen. Und ich glaube, meine Generation und die darunter tut das auch fast automatisch. Also Diversität ist für uns kein Wort, was irgendwie, das ist kein Label, was draufgeklebt wird, sondern das ist gelebter Alltag. Also alleine schon in meiner Biografie, wenn ich überlege, mein bester Freund im Kindergarten war Jude, meine Ballettlehrerin war eine schwarze Niederländerin. Also das ist, denke ich, für meine Generation sehr natürlich und das wollen wir dann auch in der Filmgeschichte widerspiegelt sehen. Das ist nicht selbstverständlich tatsächlich, aber ich denke, die Filmerbeinstitutionen in Deutschland machen da schon sehr viel. Es gab zum Beispiel, also von der Kinemathek gab es die große Ausstellung zum Kino der Weimarer Republik tatsächlich und als Nachfolgeausstellung gab es dann Weimar weiblich, wo die weibliche Filmschaffenden im Mittelpunkt standen und so kann man immer kleine Akzente setzen, die nicht den alten Kanon ersetzen per se, sondern ergänzen und erweitern. Und ich denke, das ist ein vernünftige Herangehensweise.
Auch unter dem Aspekt, jüngere Zielgruppen zu erreichen, ist das etwas, was für Sie vielleicht zentral ist? Also die Frage, wie kann Kinogeschichte, Filmerbe auch lebbar und erlebbar gemacht werden für eine Generation, die vielleicht ins Kino gehen nicht als normal empfindet, weil sie es ja eh streamen auf ihren kleinen Endgeräten?
Naja, die Kinemathek bedeutet ja eigentlich Haus des Bewegtbilds und da denken wir natürlich viel breiter. Ich finde es schon wichtig, dass man auch ein jüngeres Publikum anspricht, wie auch immer. Also das kann auch in Form von Ausstellungen sein, die tatsächlich für Familien gedacht sind oder für Kinder und Jugendliche. Für mich persönlich ist Filmbildung auch ein sehr wichtiger Aspekt. Alleine schon deswegen, weil wir auch das Publikum von morgen heranziehen wollen, natürlich. Ja, ich denke, es gibt vielfältige Möglichkeiten, alle Bevölkerungsgruppen zu interessieren für Kino. Aber das, was wir machen, nicht alles, was wir machen, muss für die breite Zielgruppe oder für alle geeignet sein, sondern wir können auch spezifisch Sachen für Fachbesucherinnen machen, dann mal für ein breites Berliner Publikum. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten in unseren Sammlungen.
Sie haben ja auch den internationalen Blick und wenn es dann um so Highlights von Filmmuseen und Kinematheken geht im Ausland, dann wird es gerne Dänemark genannt, Frankreich natürlich. Sind Sie da auch mit einem Blick auf die Kolleginnen und Kollegen orientiert? Gucken sich das was ab? Gibt es ein Konzept, das Sie besonders gut finden, das Sie vielleicht mit inkorporieren können in Ihrer Arbeit, um auch diese Exzellenz quasi nach Berlin zu bringen?
Ich denke, man kann überall effektiv Ideen klauen. Sollte man auch machen, auf jeden Fall. Nur natürlich, in Berlin haben wir eine spezifische Situation, wodurch nicht alles umsetzbar ist. Also die Kolleginnen in den Niederlanden, im AI-Filminstitut zum Beispiel, die haben wahnsinnig viel Platz. Dann die Cinémathèque Française hat 4 Kinosäle. Wir sind jetzt dabei, ein kleines Studio-Kino zu bauen, wo es gerade mal 34 Plätze gibt. Also die Cinémathèque Française wird natürlich auch von der Filmbranche getragen in Frankreich. Das ist etwas, worauf ich natürlich neidisch bin. Und ich fände es sehr schön, wenn wir hier auch die aktive Filmbranche mehr involvieren könnten.
Ist das etwas, was man fördern müsste? Also
definitiv, das würde ja auch Sinn ergeben, weil alles, was heute produziert wird, ist auch wieder das Filmerbe von morgen.
Sie haben schon das Kino angesprochen, also die beste Filmausstellung findet ja meist auf der großen Leinwand statt. In Wien ist das ja immer so das Motto des Filmmuseums da. Wie zentral wird das Filmprogramm auch sein, das Sie mitgestalten wollen, das zu dem, was Sie auch ausstellen, quasi reflektiert, erweitert, vertieft?
Das Filmprogramm, ich würde ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt schon sehr wichtig. Auch unter Rainer Rother war das sehr wichtig. Dafür ist man dann immer Kooperationen angegangen. Es gibt jetzt auch Kinekiez zum Beispiel, wo wir verschiedene Kinos in Berlin bespielen mit ausgewählten Programmen aus unseren Sammlungen. Dann die Berlinale ist natürlich ein fantastisches Schaufenster, wo ich dann auch die Retrospektive mitgestalten darf, worauf ich mich sehr freue. Also das Kino ist für mich zentral. Aber Filmbildung und Vermittlung, dafür gibt es viele Wege und wir haben hier natürlich auch unsere Fachbibliothek. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sammlung hier entdecken und ergründen kann.
Da Sie die Retrospektive und die Classics-Reihe der Berlinale erwähnen, in den letzten Jahren war das eine Reihe, die extrem getragen worden ist dafür, dass die Gelder knapp waren. Man hat dann aus dem eigenen Bestand häufig die Retrospektiven organisiert. Ist das etwas, was Sie ändern möchten? Eine Idee haben dafür, dass die Retrospektive auf der Berlinale auch durch Sie nochmal einen anderen Impuls bekommt?
Ja, ich habe darüber auch schon mit der Berlinale gesprochen und das ist tatsächlich ein Anliegen auch für mich als ehemalige Festivalmacherin, dass man da zusätzliche Drittmittel heranzieht und die Reihe wieder etwas größer macht. Ich muss schon sagen, ich fand, wie in der Presse über die Retrospektive in den letzten Jahren geredet wurde, ich fand das eigentlich unfair. Beim Publikum kamen die Retrospektiven sehr gut an. Ich habe ja die Zahlen gesehen. Also tatsächlich war das Publikumsinteresse sehr groß. Und hier in den Sammlungen gibt es ja auch ganz viel. Aber was natürlich weh tut für einen Kurator, ist, wenn man eine Reihe, die früher 30 Filme beinhaltet hat, jetzt auf einmal auf 15 reduzieren muss. Dadurch entsteht gar nicht so ein Narrativ, was normalerweise in so einer Reihe entstehen müsste.
Was müsste eine moderne Retrospektive eigentlich leisten für sich? Was Neues entdecken, was vertiefen, was die Autorenperspektive vielleicht abschaffen? Also was ist eine moderne Retrospektive, eine gelungene?
Boah, das ist aber eine Frage. Ich denke ein bisschen alle von dem, außer dieses ein Autor abschaffen. Also abschaffen ist nicht. Vielleicht haben manche Autoren, ich werde jetzt keine Namen nennen, in der Vergangenheit überproportional viel Aufmerksamkeit bekommen, aber Nee, ich denke, eine moderne Retrospektive kann anknüpfen an relevante Themen, die gerade spielen. Aber das Schöne an Filmerbe ist, es ist ja auch so Wiederholungstäter. Ne? Die gleichen Klassiker kann man immer wieder in einem neuen Kontext zeigen. Auch dadurch, dass man das Programm wechselt, Filme nebeneinander stellt, wodurch sie dann einen Dialog eingehen. Ich glaube, mein Anliegen ist es eher, eine gute Retrospektive zu machen.
Wir sprechen jetzt am Anfang Ihrer Arbeit, aber ich stelle schon mal so eine Frage, die perspektivisch weit geht. Wie würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre nach vorne gucken, wie definieren Sie Erfolg? Also wenn wir jetzt in 15 Jahren nochmal sprechen, wenn Sie rückblickend sagen, so das und das ist gelungen, das ist für mich der Erfolg gewesen.
Naja, Sie wissen ja, wir wurden vom Potsdamer Platz vertrieben, sage ich jetzt mal dramatisch. Und wir sind hier im E-Werk im Zwischenquartier. Es war ein sehr schönes Zwischenquartier, wobei wir auch unterstützt wurden von den Förderern. Aber die Zukunft ist natürlich, dass ein Haus des Bewegtbilds aufgebaut wird in Berlin, wo der Film zu Hause ist und was auch wirklich Ausstrahlung hat und unseren Aufgaben gerecht wird. Also das wäre für mich ein Erfolg, wenn wir das jetzt hinkriegen.
Und so haben wir Sie kennengelernt, Helene Gerritsen, die neue künstlerische Leiterin der Deutschen Kinemathek in Berlin. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, für diesen Samstag zu Ende. Mehr Interviews und Kritiken aus der Welt des Kinos und der Serien finden Sie in der DLF Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.